sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Herzlich willkommen zur 141. Folge von Sideline, dem USL Podcast. Alle Jahre wieder haben wir eine indirekte Podcast-Tradition, denn normalerweise sitzen wir in derselben Stadt und reden über Fußball in den USA und einmal im Jahr wandert eine von uns in die USA aus für ein paar Wochen, erkundet das Land und dann nehmen wir ja beiderländisch auf. Einmal einer bleibt hier, einer erlebt die USA hautnah und zum dritten Mal in Folge, was die Saisons angeht, ist die liebe Anne wieder in den USA. Hallöchen.
Ich glaube, man sagt es in North Carolina gar nicht, aber ich weiß nicht, was man in North Carolina sagt.
Wahrscheinlich wäre lieber South Carolina. Anne ist aktuell in North Carolina, zumindest zum Zeitpunkt der jetzigen Aufnahme. Ich sitze wie immer in Deutschland und so, ja, haben wir mal wieder den schönen Live-Erlebnis von Zeitverschiebungen und lustigen Geräuschen im Hintergrund.
Das kann wirklich passieren.
Es gibt tatsächlich diese Woche an News nicht viel zu mitzuteilen, außer ein kleines Update. Denn wir hatten ja in der letzten oder vorletzten Folge berichtet, dass die ehemaligen New York Cosmos wieder auferstehen sollen und nach North Jersey ziehen. Dieses Gerücht hat sich mittlerweile bewahrheitet und wurde letzte Woche auf einer Pressekonferenz groß verkündet. Das heißt, das kommende League One Team aus, Patterson, New Jersey, wird dann als Cosmos offiziell auftreten, mit dem alten Logo, aber natürlich dem gestrichenen New York. Das heißt, The Cosmos werden ab 26 in der League One spielen.
So ist es. Und an sich, also bisher habe ich so einen Eindruck, es wird auch recht positiv aufgenommen. Beispielsweise selbst in Fanszenen aus anderen Clubs aus der Region. Einfach weil die meisten haben irgendeinen Bezug zu Cosmos. Außer eine Gruppe findet es nicht cool, das ist Westchester. Die haben daraufhin bei Instagram so einen richtig komischen Post gemacht, wo sie das Logo von Cosmos genommen haben, durchgestrichen haben. Und da so ein bisschen wütend nach dem Motto, ja, das 6000. Cosmos, die sind eh bald wieder weg, so nach dem Motto. Und ignoriert sie einfach, so in dem Dreh. Fand ich ganz interessant, dass sie da so anfingen, so rumzustänkern.
Und das von einem Club, der gerade mal nicht mal eine halbe Saison alt ist und der vor allem auch von vielen als eher irrelevant gefühlt wird. Faszinierend. Aber ja, das Cosmos sollte nicht das große Thema sein, denn naja, wir werden ja sehen, wie erfolgreich sie werden. Wir haben dafür vier Spieler rausgesucht für euch aus der vergangenen Woche in der USA Championship und in der League One. Denn die Super League ist ja immer noch in der quasi Saisonvorbereitung zur neuen Saison und in der W sind gerade die Playoffs. Das heißt, ja, wir bleiben bei den Männern und wir starten mit der zweiten Liga. Da gab es letztes Wochenende ein Spiel eines Teams aus North Carolina, aus Cary, North Carolina, und die trafen zu Hause auf Birmingham Legion. Ein sehr unterhaltsames Spiel, wie ich finde. Was waren denn so deine Eindrücke von der Partie?
Schon recht wild, diese Partie. Und mir ist ein Spieler aufgefallen, dass er mir nicht aufgefallen ist. Und das war ein Moment, wo ich ein bisschen irritiert war. Aber dazu kommen wir dann später, wenn die Situation kommt.
Okay, ja, dann starten wir mal in das Spiel. Hast du vor der 40. Minute was, weil ich eigentlich nicht wirklich relevant ist?
Nein, da beide Mannschaften haben sich so ein bisschen abgetastet. Da war jetzt nicht so wahnsinnig viel.
Gut, ja, dann gab es eine Szene, die man tatsächlich in den Highlights dieser Woche irgendwie sehr häufig gesehen hat, bei vielen Spielen. Pedro Dolabella kriegt den Ball im Strafraum rechts durch einen perfekten Pass von Rafa Menzingen zugeschoben, läuft ein paar Meter von rechts aufs Tor zu und kann dann den herausstürmenden Torwart von Birmingham überlupfen. So steht's dann 1-0 für die erste wirklich relevante Torchance und North Carolina führt im Heimspiel durch Pedro Dolabella.
Die Frage ist, wie sehr hast du dich über ihren Lieblingsspruch gefreut? How about?
Ich war so wütend auf bei der Partie, weil ich hatte die live geguckt und es war irgendwie ein, zwei Spiele vorher war ein anderer Kommentator da und ich dachte, okay, die sind ja endlich losgeworden. Dann gucke ich die Partie live und muss diesen Möchtegern Chris Jericho wieder hören. Nee, danke.
Ich hab's gehört und dachte sofort an dich. Aber wir können ja mal weitermachen. 5 Minuten später gab es eine Antwort von Birmingham. Und die haben einfach mal sehr viel Druck auf die Verteidigung ausgeübt. Und ein Verteidiger bekommt oder passt den Ball zum Torhüter. Der Torhüter, ich weiß nicht, rutscht da weg oder so. Also irgendwie stellt er sich nicht so richtig gut an. Und passt den Ball zwar noch irgendwo hin, aber natürlich nicht zu einem Mitspieler. Der Ball landet natürlich bei Birmingham. Und die machen jetzt schnell Spiel. Der Ball ist dann im Tor. War nicht mehr viel zu verhindern. Das war auch die Szene, die mir aufgefallen ist, weil ich, als ich sie gesehen hatte, ein bisschen irritiert war, wo ist denn der Torhüter? Und dann erst nach dem genaueren Hinsehen feststellen konnte, er trägt eine sehr ähnliche Farbe wie auch seine Mitspieler. Also er trägt, glaube ich, Lila oder so. Das ist eine ganz interessante Kombination gewesen. Und er sah definitiv nicht gut aus. Allerdings muss man auch sagen, warum spielt die Verteidigung zu ihm, wenn Birmingham gerade solchen Druck aufbaut?
Eine gute Frage, die ich dir leider nicht beantworten kann, aber das sehe ich ähnlich. Ja, kurz nach der Halbzeitpause gibt es dann direkt das nächste Tor und dort sahen wir einen alten Bekannten, endlich wieder in halbwegs seiner alten Form, Danny Trejo. Denn der bekommt den Ball von Pescher zugeschoben, der zum Strafraum stürmt und dann den Ball quasi die linke Hälfte vom Strafraum zuschoss. Trejo nimmt den Ball quasi fast direkt an und haut ihn unten rechts rein. 1-2, das Spiel gedreht für Birmingham und endlich Trejo mal wieder in seiner alten Tor-Kaltschnäuzigkeit.
In der 63. Minute haben wir den Torschützen vom 1-1. Da muss der sich gut durchsetzt gegen die Verteidiger und dann aber recht uneigennütz ist und den Ball rüberspielt zu Trejo. Und der macht das, was er kann, nämlich das Tor. Aber übrigens auch in dem Fall, der Torhüter war wieder sehr weit draußen und sehr wild unterwegs.
Gehe ich mit. Also Maguire sonst ein recht solider Keeper. Da muss ich sagen, in der Partie hat er mir nicht so gut gefallen. Aber die meisten Keeper haben immer so mal so ein Off-Spiel in einer Weile.
Ja, es ist auch gemein, du hast die Position, wenn da was schief geht, dann endet es meistens in einer Tragödie. Bei anderen Spielern, wenn die eine schlechte Partie haben, dann fällt es oftmals auch nicht mal so auf. Aber ja, Torhüter ist halt eine ungünstige Position dafür. Aber er stand teilweise wirklich besonders.
In den nächsten knapp 30 Minuten haben beide Mannschaften sich noch ganz gut abgetastet. Und zum Ende hat natürlich North Carolina alles reingeworfen, was sie noch so hatten an Möglichkeiten. Und sie kam auch nochmal zu einem Tor. Allerdings in der 90+9. Spielminute. Also schon sehr, sehr weit in der Nachspielzeit. Und die Szene kann man, glaube ich, auch ja ein bisschen als Glücks- und zugleich talentiertes Tor bezeichnen. Denn es gibt diverse Abpraller im Strafraum von einem Schüsschen, so ein bisschen wie früher einem Flipper-Spielautomaten. Und Evan Conway, der ungefähr auf Höhe des Elfmeterpunkts ist, kriegt den Ball, rutscht dabei weg und gibt dem Ball quasi eine neue Flugbahn. So geht der Ball unten rechts rein. Der Ersatzkeeper von Birmingham kann da nicht mehr viel machen. Und der Anschlusstreffer für North Carolina. Das heißt, 2-3 steht's. 2-3 geht's am Ende auch aus. Und ja, ein sehr kurioses Tor. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er es wirklich so gewollt hat. Aber unterm Strich, Ball ist drin und zählt.
Was mir bei Birmingham so ein bisschen auffällt, ich habe manchmal den Eindruck, dass die in dieser Saison so ein kleiner Schreck für eigentlich stärkere Teams sind. Ihr letzter Sieg war gegen Sacramento gewesen. Danach hatten sie nur noch viele Unentschieden, vereinzelte Niederlagen. Aber auch Sacramento ja eigentlich, gut, die Saison ist jetzt ein bisschen durchwachsen, aber sonst eigentlich eher noch ein stärkeres Team. Hier North Carolina auch sonst nicht so schlecht. Hat ja auch in dieser Partie gar nicht so schlecht gespielt eigentlich. Bis dann irgendwann dieser Knick kam. Sie können spielen, wenn sie wollen. Oder Glück haben. Aber in dem Fall war es eher gut zusammengespielt.
Bin ich dabei. Also ja, North Carolina ist tatsächlich ein recht stabiles Team, was so die Qualität angeht. Die meisten kriegen sie jetzt nicht so krass mit, weil sie nicht die großen Namen haben oder meistens nicht die krassen Partien abliefern. Aber Stand jetzt sind sie auf Platz 4 der Eastern Conference mit 23 Punkten aus 15 Spielen. Und ja, überraschend hoch, wie ich sagen würde. Aber in der Partie bin ich dabei. Hat Birmingham, die aktuell gerade so über den Playoff-Strich hängen, das ein bisschen glücklicher gemacht. Aber unterm Strich, ja, kann man so machen. Muss man aber auch nicht zwingen. Gehen wir in den Westen der wunderschönen USA Championship. Und da gab es eine Partie zwischen zwei Mannschaften, deren Vorzeichen vor der Saison völlig anders waren. Tulsa verpasste letzte Saison die Playoffs und war grottenschlecht in den meisten Spielen. Vegas war ja überraschend gut und kam ja auch in das Conference-Finale und hatte die erste gute Saison in Ewigkeiten. Diese Saison läuft komplett anders. Tulsa war bis zum Spiel heute Nacht auf der Top-3-Position, aber nicht auf dem ersten Tabellenplatz. Und Vegas gondelt immer eher so unterhalb des Playoff-Strichs oder gerade so überhalb rum. Und letzte Woche gab es die Partie beider Mannschaften. Tulsa empfing zu Hause die Las Vegas Lights. Und ich sag mal so, das war eine Partie für die Torschützen, aber nicht zwingend für die Verteidigungen.
Die waren nicht anwesend. Ja, übrigens, interessant bei diesen beiden Teams ist, eigentlich haben sie offensichtlich so einen Friedenspakt miteinander geschlossen, weil ihre bisherigen Aufeinandertreffen waren ein Sieg für Tulsa, da ist scheinbar dann mal was schiefgelaufen, und 6 Unentschieden. Dementsprechend hätte man da eigentlich relativ sicher auf einen Unentschieden tippen können und so sah es ja auch sehr lange aus in dieser doch recht wilden Partie.
Die erste Szene war zugleich, wie ich fand, das schönste Tor der Partie, denn es gab einen Freistoß für Tulsa. Am Strafraumrand, ein etwas rechts von der Mitte versetzt, kriegte Cerato, der Brasilianer, den Ball und zirkelt den Freistoß links an der Mauer vorbei, links mittig am linken Pfosten rein. Ein schönes Freistoßtor, 1-0 für Tulsa und ja, so kann man in meine Partie gehen, würde ich sagen.
Man kann sogar noch besser in die Partie gehen, indem man nur 7 Minuten später gleich das nächste Tor macht. Und in dem Fall war es ein, ich glaube, da war auch ein bisschen Glück mit dabei. Der Ball wurde aus langer Distanz Richtung Strafraum geschossen, bekam da ordentlich Treibit, hatte eine schöne Flugkurve und deshalb landete er auch bei Weber, der einfach nur den Kopf hinhalten musste und dann das Tor machen musste. Die Vorlage in dem Fall kam von Harvey St. Clair. Wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich so beabsichtigt war, aber sieht auch cool aus. Also dieses Tor muss sich nicht hinter dem Freistoßtor schämen.
Gehe ich mit, das sah sehr, sehr schön aus. Und dann gibt es eine Sache, die ich bis heute ein bisschen bereue. Denn zum Zeitpunkt des 2-0 schrieb ich direkt an den Club FC Tulsa, bei dem ich ja Supporters Group Mitglied bin, dass ich doch stolz auf die Saisonleistung bisher bin, weil das Team echt Spaß macht zuzugucken und ein schönes 2-0 zu führen. Denn danach wurde es wirklich wild, was Tore und Szenen angeht. Denn in der 32. Minute kommt das North Carolina von der Western Conference Vegas zum ersten Tor der Partie. Und das war ein klassischer Abfälscher. Denn Johnny Rodriguez kommt zum Strafraum, schießt aufs Tor, dabei wird von einem Verteidiger abgefälscht und kriegt dadurch eine sehr komische Flugbahn, so dass die Kurve über den Torwart hinweg ins Tor fliegt. Johan Pinaranda am Tor konnte nichts machen, klares abgefälschtes Tor und so verkürzt Vegas in Form von Johnny Rodriguez zum 2-1.
Also wahrscheinlich hast du damit wirklich irgendeinen Omen beschworen. Weil kurz vor der Pause fiel ein weiteres Tor, das war nicht für Tulsa, sondern auch das war für Las Vegas. In dem Fall tatsächlich aber gut herausgespielt. Germano Negro ist derjenige, der den Ball hat und sieht, oh, in der Schnittstelle ist gerade gut Platz, das passt hervorragend. Dort passt er den Ball auch gut hin. Sean Smart ist derjenige, der dort steht und so ein bisschen ins Fallen oder Stolpern gerät, aber noch in der Fallbewegung dann aufs Tor schießt und tatsächlich auch trifft. Dementsprechend gehen beide Teams mit 2-2 in die Pause.
Ich muss sagen, das war schon durchaus gut gemacht, aber unterm Strich, ja, Tulsa geht ein bisschen zu einfach in die Partie mit Toren um. Denn in den 63. passt das erst recht, finde ich. Es gab eine Szene, die man sehr oft kennt und in der Regel gibt es ja die Regel beim Torwart, wenn du rauskommst, musst du den Ball halten. Wenn du halt zum Beispiel versuchst, den Ball wegzufausten oder zu fangen. In der Szene gibt es eine Flanke von Las Vegas vom rechten Pfosten rein. Johan Pinaranda, der Torwart von Tulsa, kommt hoch, springt, kann den Ball aber nicht festhalten oder entscheidend abfälschen, so dass der Ball dann direkt vor die Füße von Sean Smart fällt, der ja gerade schon das Tor gemacht hat, und der haut den Ball aus kurzer Distanz rein und so dreht Vegas die Partie in knapp 30 Minuten von 0-2 auf 2-3 in einen möglichen Auswärtssieg.
76. Minute. Es reichte Tulsa. Sie werfen die quasi innere KI an, werfen ihre kleinen Computerblicke an und schauen, wo sind die Lücken. Genau da spielen sie hin. Viele kleine Kurzpässe, die genau an den Mann kommen und das machen, was sie sollen, nämlich, dass man sehr schnell Distanz überwindet. Und sie schaffen es sehr schnell in den Strafraum, auch da nochmal kurze Pässe schnell. Und letztendlich ist es Calera, der den Ball dann bekommt und so gut steht, dass er das Tor machen kann. Also gehen sie dann wieder zumindest in den Gleichstand.
Und dann, weil unentschieden langweilig sind, gibt es noch ein weiteres Tor. Und das fällt erneut in der Nachspielzeit, wie schon im ersten Spiel heute, die Entscheidung. Diesmal müssen wir links um 2 Minuten warten, denn in der 92. Minute gibt es einen Freistoß von Tulsa. Der geht an den rechten Pfosten, wird von dort in die Mitte quergelegt. Und von Sissoko prallt der Ball ins Tor rein. Das heißt, es gibt dann das 4-3 für Tulsa. Offiziell wurde es als Eigentor gewertet, aber Sissoko war der letzte Tulsaner, der da den Ball entscheidend abgelenkt hat. Und ja, klassische Szene, Freistoß in den Strafraum, in die Mitte quergelegt und dann irgendwie reingeduselt. Und das reicht am Ende, damit Tulsa die Partie doch noch gewinnt, mit einer, 7-Tore-Partie.
Die Leute haben dafür gezeigt, die Leute wollen Tore sehen.
Und durch das Spiel heute Nacht, in der Nacht auf Donnerstag, wo Tulsa gegen Monterey gewonnen hat, sind sie jetzt auch Tabellenführer. Das heißt, von Platz 3 auf Platz 1 sind sie jetzt, sodass Tulsa mit 28 Punkten aus 15 Spielen noch vom Platz der Sonne winkt.
Gute Ausbeute.
Gut, dann würde ich sagen, gönnen wir euch ein Päuschen und der lieben Anne auch ein wenig Zeit. Und dann hören wir uns gleich wieder, wenn wir zurück in der USL League One sind und da weitere Spiele für euch zu besprechen haben. Dann gleich bei Folge 141 von Sideline, dem USL-Podcast.
Starting Grid, der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Mit Interviews.
I have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid, der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück zu Sideline, dem USL-Podcast. Wie üblich gehen wir die Fußballpyramide hinab und sind jetzt in der dritten US-Liga oder in einer der dritten US-Ligen, und zwar in der USL League One. Da gab es am Wochenende und warum auch immer heute Nacht auf Donnerstag eine Menge Partien. Und wir haben uns 2 für euch rausgesucht mit Teams, die durchaus überraschende Siege geholt haben. Und ich hoffe mal, dass sie euch gefallen werden. Wir starten in die Partie von Forward Madison gegen Greenville Triumph. Madison, eigentlich ein gutes Team, hat aktuell ziemlich viele Schwierigkeiten und hat jetzt gegen Knoxville im USL Cup den ersten Sieg seit Ewigkeiten eingefahren. Alle waren irgendwie hoffnungsvoll, dass das zum zweiten Sieg jetzt ein bisschen motivieren könnte. Greenville selbst war ein bisschen am Schwanken, was die Form angeht. Und so war die Partie eigentlich von Anfang an spannend zu erwarten gewesen. Was war denn dein Eindruck von der Partie, Anne? Und wie ging es los?
Also, ich fand die Partie doch recht eindeutig am Ende wer der Sieger letztendlich war. Es kann aber sein, dass auch eine Szene dafür sehr entscheidend war, die tatsächlich nicht so clever war. Es ging aber auch schon früh los mit einem ersten Anzeichen dafür, in welche Richtung das gehen könnte. Nämlich nach 5 Minuten. Forward Madison dachte sich, wir starten mal ein bisschen motivierter in diese Partie und arbeiten uns ganz klassisch wie aus dem Bilderbuch mit Kurzpässen nach vorne, schön zum Strafraum, immer wieder vorackern. Und dann am Ende einfach einen Pass auf den kurzen Pfosten und von da aus macht man dann ganz entspannt das Tor.
In der 21. Minute passierte dann was, was ich mir erstmals mehrmals angucken musste, um eigentlich zu verstehen, was ist. Denn ja, man merkt es immer wieder, dass da kein Mensch in der Entscheidung dahinter steckt, wie lange Highlights gehen. Denn bei dieser Szene, die ging so schnell vorbei, dass man sich das angucken musste. Denn Greenville ist plötzlich, und das wirklich sehr unvermittelt, ein Mann weniger. Und wenn man sich die Szene anguckt, wird es dann doch relativ verständlich, warum. Denn Boop, der Verteidiger von Greenville, holzt seinen Gegenspieler mit voller Absicht und voller Wucht um, der dann natürlich auch zu Boden geht. Dafür kriegt er, weil gefährlich und weil letzter Mann höchstwahrscheinlich, direkt die rote Karte. Und so muss Greenville für knapp 70 Minuten in Unterzahl spielen.
Was ist denn gegen so eine schöne Blutgritsche einzuwenden? Er wollte sie mal wieder einsetzen. Das führte allerdings dazu, dass natürlich sein Team viel zu tun hatte und sich leider auch noch ein zweites Tor fing, nämlich in der 36. Minute. Und das Tor, fand ich, sah sehr akrobatisch aus, weil der Ball wird schon ein bisschen auf akrobatische Art und Weise auch clever gemacht, muss man sagen, auf Derek Gerd gespielt. Der nimmt den Ball auch sehr sauber mit der Brust an, überlupft dann einen Verteidiger sehr schnell und hat dann genug Platz, um das Tor zu machen. Also technisch ein sehr, sehr schönes Tor. Von sowohl seinem Passmann wie auch von ihm selbst.
Da bin ich voll dabei. Also mit dem Hackenflick das noch weiterzulegen, das war schon sehr, sehr schön. Ja, und dann kommt Greenville plötzlich auch auf die Idee, dass man ja selber Tore schießen möchte. Und so gab es das einzige Tor für Greenville in der 86. Minute. Auch das war jetzt eher das klassische Freistoßtor mittlerweile. Wenn man nicht direkt treffen kann, dann irgendwie den Ball nochmal quer zu legen. Denn der Freistoß selbst geht in den Strafraum rechts rein, wird in die Mitte geköpft und dort im Gefühl steht Marsch, der den Ball aus kurzer Distanz hinter die Linie drücken kann. Und ja, so verkürzt Greenville auf 2:1 in der ersten richtig guten Torchance, die wirklich den Torwart auch zu der Parade hätten zwingen müssen. Der Rest war eigentlich eher harmlos in der Partie.
Es fällt noch ein weiteres Tor. Allerdings ist dieses Tor für Forward Madison. In der 89. Minute gibt es einen Pass in den Strafraum und dort steht Galindez. Und Galindez nimmt den Ball an, wie er soll. Also er nimmt ihn nicht wirklich an, sondern er schießt ihn direkt aufs Tor. Der Ball prallt zwar vom Torhüter ab, allerdings wieder genau vor seine Füße. Die Chance nimmt er natürlich gerne, nutzt sie, lupft über den Torhüter und das Tor ist da. Heißt also 3:1 am Schluss.
Unterm Strich muss ich sagen, war es auch ein verdienter Sieg für die Jungs aus Wisconsin. Sie haben endlich mal gut aufgespielt, auch mal ihre Chancen genutzt und wirkt auch mal wie eine gute Mannschaft. Denn viele ihrer Spiele gingen halt vorher irgendwie so, ja, 1:1 aus, mit Glück vielleicht mal irgendwas. Und jetzt haben sie mal den Sieg bekommen, nachdem sie am USL Cup gewinnen durften. Vielleicht wird das ja der Antrieb für Madison, mal eine gute Serie zu starten. Denn aktuell sieht es jetzt nicht wirklich aus, dass sie Playoff-würdig wären, so wie sie es ja eigentlich in den letzten Jahren immer waren.
Und für Greenville Triumph war die Woche jetzt auch ganz schön hart irgendwie. Also gegen Forward Madison 3:1 verloren, gegen deine Hearts of Pine heute Nacht 3:1 verloren. Es kann nur besser werden. Mal sehen. Da muss einiges an Arbeit noch her.
Gehen wir dann in eine Partie, die für dich ganz besondere Bedeutung hat, weil zum Zeitpunkt der Aufnahme bist du ja noch in North Carolina. Und da gab es die Partie von Charlotte Independence, die gegen Union Omaha gespielt haben. Eins der eher schwankenden Teams gegen das Team, das sich frisch vom Erfolgstrainer getrennt hat. Und ja, was gibt es Besseres, als vorher ein langes Päuschen zu machen? Denn über viele Stadien in den USA hingen Regenwolken und Unwetter. Und so wurden einige USL-Spiele sehr, sehr weit verzögert. Auch in diesem Fall dauerte es, bis die Partie angepfiffen wurde. Und so war quasi das Stadion leer, aber auf dem Platz war wenigstens ein bisschen was los. Oder Anne?
Ja, im Stadion war wirklich keiner. Und ich bin ja quasi frisch aus Carolina jetzt weitergefahren. Und mir ist eine Sache aufgefallen. Carolina, sage ich schon. Charlotte. Dafür, dass es eigentlich zwei Profifußballteams in dieser Stadt gibt, fällt es leider gar nicht so groß auf, dass es Charlotte Independence auch gibt. Ich habe tatsächlich ein Auto gefunden, was Charlotte Independence Sticker drauf hatte. Aber ansonsten findet man in der Stadt natürlich auch aus den anderen Ligen die ein oder andere Flagge und auch so Bars und so weiter und Restaurants, die irgendwie Teams supporten, haben natürlich auch verschiedene andere Ligen dabei, nicht Fußball. Aber wenn sie Fußball haben, dann ist es Charlotte FC aus der MLS. Charlotte Independence ist mir leider gar nicht so aufgefallen. Und irgendwie erklärt das auch so ein bisschen, warum vor Ort gar nicht so viele Zuschauer sind. Weil dieser Club ist halt nicht sichtbar in der Stadt. Und irgendwie spricht er dann entsprechend die Leute auch nicht an. Sie wissen halt nicht, dass sie hinkommen können und dass sie da Spaß haben könnten. Ich weiß jetzt nicht genau, wo es Stein liegt, aber ich vermute, es ist auch ganz gut erreichbar, eigentlich. Umso trauriger. Aber wir können ja mal in die Partie gehen. Hast du in den ersten 30 Minuten was? Außer gähnende Leere auf den Bänken?
Nö, überhaupt nicht.
Was man natürlich dazu sagen muss, es sieht da schon recht spät aus. Also wahrscheinlich waren vielleicht sogar noch mehr Zuschauer da und natürlich auch wie immer das gleiche Phänomen, dass die meisten Zuschauer immer auf der Seite sitzen, wo auch die Kamera ist, sodass es immer wahnsinnig leer aussieht, aber eigentlich doch welche da sind. Aber ja, es ist schon sehr traurig. Wir sind in der 32. Minute und da fängt es auch noch genauso traurig an für Charlotte, weil es gibt von Union Omaha eine Flanke in den Strafraum, direkt vor das Tor, und dort steht Ryan Becker und der macht, was er soll. Ich glaube, es war ein Kopfball in dem Fall gewesen und trifft zum 0:1 für Union Omaha.
Ja, ich muss zugeben, das war ganz schön gemacht und das erste Tor für ihn, seitdem er bei Omaha ist. Und daher kann man so machen, muss man so machen. War jetzt aber auch kein Tor der Woche. Und wir doppeln einfach mal die 32 als Zahl. Denn in der 64. Minute, quasi genau die gleiche Zeit nochmal, gab es das nächste Tor der Partie. Und das war das 2:0 für Charlotte. Auch in der Szene kann man sagen, war es nicht viel anders. Denn Osnavarro kriegt eine perfekte Flanke an den rechten Pfosten vorgelegt und haut ihn mit Schmackes ins Tor. Heißt 2:0 Führung für Omaha weiter ausgebaut. Klassische Flankenverwertung, per Kopf reingehauen, kann man so machen. Und ja, Omaha führt verdient durch die gute Chancenverwertung mit 2:0.
Und weil das Ganze so schön war, machen wir es nochmal. Aber diesmal auf der anderen Seite. Wir sind in der 95. Minute und wieder gibt es eine Flanke. In dem Fall ist es eine recht lange Flanke. Auch die geht wieder kurz vors Tor. Und dort steht Maron von Charlotte. Und er hält in dem Fall den Fuß rein und macht das Tor, heißt das 1:2. Allerdings, wie gesagt, wir sind in der 95. Minute, danach war Feierabend. Für Union Omaha umso besser, endlich mal wieder Punkte. Für Charlotte Independence die nächste Heimniederlage.
Ich muss zugeben, mir hat das Tor am meisten gefallen, einfach weil die Flanke quasi von der rechten Strafraumlinie reingeschlagen worden ist und das schon eine sehr weite Flanke war und schon doch sehr gut aussah. Aber unterm Strich, ja, war es jetzt nicht die krasseste Partie. Es gab 6 Torschüsse für Omaha, 3 für Charlotte. Boah, kann man so machen. Aber ich will noch kurz auf den Charlotte-Punkt eingehen. Also wenn ich mich nicht täusche, waren sie auch schon vor dem MLS-Team nicht so krass besucht. Als das MLS-Team aus Charlotte kam, hat sich das Team ja freiwillig von der zweiten in die dritte Liga abstufen lassen. Also ist quasi abgestiegen. Und die sind seit Jahren wirklich sehr, sehr, sehr schwach besucht, mit knapp, wenn du Glück hast, 1000 irgendwas Zuschauern. Und daher wundert mich das jetzt nicht so, dass da gerade irgendwie nicht viel los ist. Aber das interessante Gegenbeispiel, zum Club indirekt gehört ja das Frauenteam aus der Super League, Carolina Ascent. Und die haben immer volle Bude. Oder recht volle Bude. Das heißt, irgendwas läuft da vermarktungstechnisch und interessenstechnisch deutlich besser für das Frauenteam als bei dem Männerteam.
Fun Fact: Carolina Ascent war tatsächlich auch in der Stadt sichtbar. Also dort fand man durchaus auch das ein oder andere oder die ein oder andere Flagge mal hängen. Und ich glaube, das ist schon ganz entscheidend, ob du irgendwie eine Anlaufstelle in Bars oder so was für deine Fans hast und dann auch für andere Leute sichtbar bist, dass sie wissen, hey, es gibt diesen Club, da können wir hingehen. Oder ob du halt einfach quasi gar nicht auch in der öffentlichen Wahrnehmung stattfindest. Und ich habe bei Carolina schon irgendwie, oder Carolina nicht, also doch Carolina, oder Charlotte eher, den Eindruck, die identifizieren sich schon mit ihrer Stadt und mit ihren Teams. Also die haben schon irgendwie auch Lust zu spielen, zu gehen und irgendwie Sport zu sehen. Aber man muss halt wissen, dass es dich gibt. Und auch wenn du schon so alt und eigentlich auch ein, eigentlich sollte man sie kennen, aber wenn du halt gar nicht existierst im öffentlichen Raum, ist das immer schlecht.
Ja, bin ich ganz bei dir. Und da sieht man halt, würden in den USA Fußballclubs auch hauptsächlich deswegen existieren, wie der Zuschauerzuspruch ist, wäre Independent schon längst gestorben. Aber da eben ein wahrscheinlich reicherer Mann hintersteckt, kann es jemand existieren, auch wenn gar keiner da ist. Ja, ich weiß nicht, wie lange es noch geben wird, aber leider ist das nichts wirklich Neues bei Charlotte. Aber Stichwort Charlotte und Charlatans. Lass uns doch mal auf das Wochenende gucken. Denn da gibt es ja wieder Partien. Und ich würde gern gucken, was uns so gefallen könnte, wenn du nichts dagegen hast.
Na klar. Ich hätte sogar auch schon direkt eine Partie, die eventuell interessant werden könnte.
Na, dann fang mal an.
Ich vermute, dass es eine Überraschung geben könnte, nämlich die Chattanooga Red Wolves, aktuell auf Platz 4 in der League One. Und sie empfangen zu Hause Spokane. Spokane ist aktuell auf Platz 1, hatten ja jetzt heute Nacht auch eine wilde Partie gegen Westchester, in der sie sich quasi in letzter Sekunde durchgesetzt hatten. Und bis dato sind beide Teams gerade mal zweimal aufeinander getroffen. Beide Spiele gingen für Spokane aus. Ich habe ein bisschen im Blut, das könnte der Moment für Chattanooga sein. Die brauchen dringend die Punkte, um sich ein bisschen besser zu platzieren, weil natürlich die Konkurrenz von hinten ein wenig drückt. Und ich setze darauf, dass sie sich dieses Mal die Punkte holen.
Finde ich nicht mal abwegig, den Gedanken, weil Chattanooga ist für eine defensive Stabilität bekannt. Und hat man quasi einen schönen Vergleich, gute Defensive gegen gute Offensive. Kann gerne mal einem 0-0 oder einem 1-0 enden. Also finde ich gut, die Theorie. Ansonsten würde ich in League One noch das Vogelduell empfehlen. Einfach, weil es interessant ist. Das heißt Omaha gegen Tormenta, Eule gegen Ibis. Omaha, haben wir gerade berichtet, ist unserem ersten Spiel unter dem neuen Interimstrainer gewonnen. Möchte wieder versuchen, Aufwind zu bekommen, nachdem sie ja aktueller Meister sind. Tormenta schwankt ein bisschen in der Qualität und auch was so die Meinung der Fans angeht. Beide Mannschaften mögen sich jetzt nicht sonderlich so, was so das Sportliche angeht. Ich denke, es könnte eine interessante Partie werden. Und für beide halt ein guter Start, um Richtung Playoffs zu klettern. Könnte gut werden. Und wenn nicht, habt ihr zwei tolle Logos, die ihr anfeuern könnt und ganz okay Trikots.
Man kann dann immer sagen, ja, ich war für den Vogel. Dann liegt man nicht falsch. Interessanter Fakt übrigens, Union Omaha und Tormenta kennen sich ja schon sehr gut. Man ist schon ein paar Mal aufeinander getroffen. Allerdings hat Tormenta es noch nie geschafft, Union Omaha zu schlagen. Bis dato gab es maximal Unentschieden, aber selbst davon gab es nur 3 und 10 Siege für Union Omaha. Es wird also vielleicht doch sehr spannend.
Hast du noch was aus der League One oder wollen wir einen Sprung wieder in die Championship machen?
Wir können ja mal in die Championship springen. Da habe ich ein persönliches Spiel, was mich am meisten interessiert. Das ist natürlich Rhode Island gegen Hartford, die jetzt in der nächsten Zeit häufiger aufeinandertreffen werden. Aber das ist rein Sympathie. Fußballtechnisch wird man da jetzt nicht wahnsinnig viel erwarten können. Hartford weiterhin Hartford-Dinge. Ist nicht gut die Saison. Aber Rhode Island macht auch Hartford-Dinge und ist auch nicht gut in die Saison und struggelt extrem vor sich hin. Von daher, qualitätstechnisch wird das, glaube ich, nicht das Krasseste. Aber es könnte eine spannende Partie werden, zumal es ein Derby ist. Das, wie war's? Kiss My Sister Derby?
Unser Name offiziell heißt Clemico, aber ich bevorzuge weiter.
Ja, nö, wir bleiben bei dem anderen, der ist schöner.
Ja, das Spiel würde ich auch empfehlen, auch einfach, weil es aus guter deutscher Zeit tatsächlich ist, denn es ist Samstagabend um 10 Uhr, also noch nicht so spät, dass man irgendwie sich den Schlafrhythmus zerschießen würde. Derbys gehen immer, daher, ja, mein Tipp auch nebenbei. Und ich hätte ein tolles Spiel aus Ost gegen West. Denn wir hätten Louisville, die gegen Tulsa spielen. Louisville immer ein Top-Team aus dem Osten. Aktuell, ich meine, auch in der Top 2. Trifft auf Tulsa, dem frisch gebackenen Western Conference Tabellenführer. Also durchaus ein Spiel von zwei Mannschaften, die sportlich gerade sehr gut drauf sind. Könnte interessant werden. Und das wäre mein Tipp um 2 Uhr in der Nacht zu Sonntag.
Klingt gut, würde ich sofort mitgehen. Der Spannung wegen noch. Wir haben noch Detroit City FC gegen Pittsburgh. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob es eventuell erst oder schon stattgefunden hat, wenn diese Folge raus ist. Aber Pittsburgh zurzeit auf 5, Detroit auf 6. Beide Teams treffen aufeinander und da hat sich noch nicht rauskristallisiert, wer von beiden in so den direkten Duellen das bessere Team ist. Ich glaube, die werden beide ordentlich kämpfen.
Ja, gehe ich mit. Kann ich auch so mitgehen. Und ich glaube, im Wesentlichen waren es auch dann Tipps. Es gibt viele Partien von Mannschaften auf demselben Niveau oder die vielleicht nicht so krass erfolgsversprechend klingen. Daher, glaube ich, bleiben wir mal bei den wenigen Tipps diese Woche. Nächste Woche gibt es ja wieder ein paar Spiele stellenweise im Jägermeister-Cup. Deswegen da wieder ein bisschen wilder. Und deswegen würde ich sagen, wäre es das an Spielen für diese Woche? Wenn ihr irgendwelche Spiele habt, die wir vergessen haben, die wir vielleicht besprechen sollen, wenn ihr Tipps habt, Kritiken, Anregungen oder generelle Fragen zur USL und zum US-Fußball, lasst sie uns gerne auf den bekannten Wegen wissen, also auf den sozialen Netzwerken oder generell auch im Kommentarbereich, möglicherweise bei Spotify. Ansonsten würde ich sagen, wünsche ich dir, Anne, hier auf diesem Wege auch schon mal einen schönen restlichen Urlaub in den USA. Euch viel Spaß beim Zuhören und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Dann bei Folge 142 von Sideline, dem USL-Podcast.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast Re-Evolution.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.